eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Es ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen unser Steckenpferd, darüber zu sprechen, dass es eigentlich gar keinen Rechtsruck gibt, sondern dass diese Tendenzen schon immer da waren und dass sie sich jetzt nur offener zeigen. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, jetzt doch mal sagen, dass wir eine Entwicklung haben, die so nicht unbedingt vorhergesehen werden konnte. Das hat unterschiedliche Gründe und hat auch sehr viel mit der internationalen Ebene zu tun, denn unser letzter Podcast liegt ja schon ungefähr einen Monat zurück, da haben wir uns mit dem AfD-Wahlprogramm beschäftigt und da war es so, okay, Trump wird bald Präsident, das war schon klar, was aber nicht klar war, dass ein weiteres unserer Nachbarländer voraussichtlich einen rechten Kanzler bekommen könnte. Und zwar ein Kanzler, der eigentlich von den großen Parteien ausgeschlossen wurde. Die Rede ist von Österreich und von Herbert Kickl, der eigentlich nie Kanzler werden sollte, auch nach Sicht der ÖVP. Die hatte quasi auch eine Brandmauer, wenngleich sie nicht vergleichbar ist mit der Brandmauer zwischen der Union und der AfD in Deutschland. Nichtsdestotrotz hatte man das ausgeschlossen. Jetzt befindet man sich doch in Verhandlungen. Das ist die eine Ebene. Und die andere ist, wir nehmen heute Sonntag den Podcast auf. Morgen, also am Montag, wird Trump Präsident. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, ist Trump seit 2 Tagen Präsident. Und sollte man allem glauben, was bisher veröffentlicht wurde, dann bedeutet das, Trump will direkt am zweiten Tag, das wäre dann Dienstag, Massenabschiebungen beantragen und ganz viele Leute aus dem Land schmeißen. Das hat jetzt erstmal gar nicht so viel mit Deutschland zu tun. Nichtsdestotrotz zeigt das so eine Entwicklung. Und diese Entwicklung lässt sich dann doch sehr deutlich auch auf eine Partei in Deutschland beziehen. Eigentlich auf mehrere, aber wir bleiben erstmal bei der einen Partei. Das ist die AfD. Die hat in den letzten Tagen natürlich wieder für Aufsehen gesorgt. Die hatte jetzt den Parteitag in Riesa und sie hatte eben auch ein Gespräch ihrer Kanzlerkandidatin Alice Weidel mit dem Regierungsberater von Donald Trump, mit Elon Musk auf Twitter. Das sollen heute die Themen sein und einer, der relativ viel darüber weiß, ist natürlich niemand Geringeres als Gerrit, der auch dabei ist. Hallo Gerrit.
Hi Sven.
Warum weißt du diesmal so viel? Du warst in Riesa dabei und hast dir das Ganze vor Ort angeschaut, den Parteitag. Vielleicht kannst du mal kurz so einsteigen, dass du mal kurz einen Überblick gibst, was waren so deine Eindrücke erstmal ganz allgemein vom Parteitag? Findet man das mit Österreich geil? Findet man das mit Trump geil? Worauf freut man sich bei der AfD?
Also, wo fang ich an? Es gibt natürlich viel zu erzählen. Ich finde, das Erste, was man tatsächlich erzählen kann, die Proteste waren relativ groß und auch relativ erfolgreich. Ich war ja auch im Sommer beim Parteitag in Essen. Da habe ich tatsächlich über die Proteste berichtet und habe nicht von drinnen aus dem Parteitag berichtet. Das war dieses Jahr anders. Ich habe jetzt von drinnen berichtet über den Parteitag und nicht über die Proteste. Aber die Proteste, was man mitbekommen hat, waren deutlich erfolgreicher als noch in Essen, weil der Parteitag, das ist das Erste, was natürlich aufgefallen ist, knapp 2,5 Stunden zu spät angefangen hat. Das heißt, die Blockaden der Gegendemonstranten, die waren relativ erfolgreich und das war noch sehr lange. Um 10 sollte es eigentlich losgehen und die Halle war sehr lange noch ziemlich leer und die ganzen Delegierten noch nicht da und auch alles Weidel selber ist wohl in so einer Blockade gelandet, was relativ bemerkenswert und ungewöhnlich ist, dass die es nicht geschafft haben, sie irgendwie drum zu leiten. Dazu muss ich aber auch sagen, um fair zu bleiben, auch wir, ich und mein Team wurden, ich sag mal, bedrängt von Gegendemonstranten, weil wir müssen ja auch irgendwie in diese Halle rein, da in Riesa. Wenn man dann halt ein bisschen ordentlicher angezogen ist, weil man halt da beruflich hingeht, dann wird man da gerne von den Gegendemonstranten für AfD gehalten und dann sind wir quasi an einer Absperrung, wo die Polizei uns durchlassen wollte, um reinzukommen, waren halt schon ein paar Gegendemonstranten und die haben dann sofort gedacht, wir seien AfD-Delegierte. Und sind dann auf uns zugestürmt und haben gesagt, da sind welche von denen. Und dann habe ich so gesagt, so ey, Leute, wir sind Presse, habe dann so meinen Presseausweis in der Hand gehabt. habe mich dann auch so ein bisschen geärgert, ehrlich gesagt, weil irgendwie will man sich ja vor denen nicht rechtfertigen, so, ne? Also, so, wer sind die zu entscheiden, ob ich da berichten kann oder nicht? Dann haben die ja so ein bisschen widerwillig einen dann durchgelassen, aber dann kam es auch direkt zu einem gewissen so einem Handgemenge mit der Polizei, weil die Polizei das natürlich mitbekommen hat, die da irgendwie rumstand, aber dann sind wir schnell rein. Ja, das war eigentlich die erste Erfahrung. Sonst muss man sagen, auf den ersten Blick hat sich die AfD, was so ihr innerparteilichen Verfahrensweisen angehen, relativ professionalisiert, würde ich sagen. Das Ganze unterscheidet sich jetzt auf den ersten Blick gar nicht so sehr von so einem Parteitag einer anderen Partei. Was dann natürlich als zweites auffällt oder aufgefallen ist, was dann dort erzählt wird, insbesondere auf der Bühne, insbesondere von Alice Weidel, das war dann schon deutlich radikaler, als ich und als auch viele andere es erwartet haben. Da muss man natürlich Bezug nehmen auf die Rede von Alice Weidel, weil der Rest, muss man sagen, ist halt Parteitag-Gedöns. Da wird über das Wahlprogramm abgestimmt. Ne? Das heißt, es werden Anträge, Änderungsanträge eingereicht, über die wird debattiert, über die wird abgestimmt. Das ist wie so Model United Nations. Ne? Und dann versuchen die mit so Redebeiträgen dann die Leute zu überzeugen, dass ihr Änderungsantrag angenommen wird oder dass ein anderer nicht angenommen wird und so weiter und so fort. Und diese einzelnen wichtigen Punkte, vermeintlich wichtigen Punkte, die wurden ja auch in der Presse berichtet und da wurde dann mal genauer hingehört, sprich, was bleibt, will man jetzt in der EU bleiben oder nicht, woraus besteht denn jetzt eine Familie, you name it, was ist mit der Abtreibung und so Sachen, die vorher berichtet wurden, die noch spannend sind, die noch umstritten sind und da wurde dann eher drauf gehört. Alles in allem ist es sonst trotzdem mittlerweile relativ professionalisiert. Es gibt auch keine, das war früher wohl anders und das ist, glaube ich, auch bei Landesparteitagen oder auf der kommunalen Ebene auch anders. Man geht mit Journalisten mittlerweile auch relativ professionell und nett um. Also man wird jetzt nicht mehr angepöbelt oder so. Weder von Delegierten noch von irgendwie Politikern. Das ist so jetzt mein erster Eindruck und ich glaube, worüber wir natürlich am allermeisten reden werden, ist die Rede von Alice Weidel. Okay, mir fällt jetzt doch noch eine Sache ein. Ich wollte es eigentlich später irgendwann droppen, aber ich werde es jetzt schon mal sagen. Es gab einen Ehrengast und das war ungewöhnlich. Und dieser Ehrengast, das war Götz Kubitschek. Da wurde schon geguckt und da wurde schon auch so ein bisschen getuschelt, vor allem natürlich von Journalistenseite, so, dass der da jetzt auftaucht, das ist neu. Der war bisher meines Wissens nach, und wir haben da auch drüber geredet, also ich mit den Kollegen so, war der bisher noch nicht da. Der war ja bei der Wahlparty von Höcke, da habe ich ihn auch gesehen, in Thüringen, aber auf einem Bundesparteitag war er tatsächlich bisher noch nicht.
Okay, das ist natürlich spannend, habe ich jetzt tatsächlich auch noch gar nicht so mitbekommen, dass der vor Ort war. Würde ich sagen, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Du hast jetzt ja eben gesagt, die AfD war deutlich professioneller, als das früher der Fall war. Und das ist ja auch was, wenn man das so ein bisschen sieht, es gab ja nicht nur die Rede von Alice Weidel, sondern auch die von Chrupalla. Und der hat ja genau sowas gesagt. Also wir sind professionell, wir ziehen an einem Strang und dann noch wieder dieses, wir reißen die Brandmauer runter, bla bla. Aber das ist ja dann auch eine Veränderung, die es gegeben hat, weil wenn man so ein bisschen zurückdenkt, war es ja relativ oft so, dass die Presse eher ausgeladen und ja außen vor gehalten wurde. Also wenn ich mich an die Thüringenwahl erinnere oder auch an die anderen Wahlpartys danach, da war es ja tatsächlich immer so, dass die Presse draußen bleiben musste.
Ja.
Was glaubst du, woher kommt diese Veränderung?
Ich glaube, das kommt einfach mit der Größe der Partei, der damit zusammenhängenden Aufmerksamkeit. Dadurch Medien irgendwann gemerkt haben, wir kommen an der Partei nicht mehr vorbei. Wir berichten über sie, wir reden auch ab und zu mit ihnen, ja immer noch weniger als mit anderen Parteien natürlich. Und so institutionalisiert sich halt auch die Zusammenarbeit mit den Medien. Das ist ja sowieso ein bisschen diese Spezifität von so Politikberichterstattung. Es gibt, jedes Medium hat ja im besten Fall so Beauftragte für die jeweiligen Parteien, die haben Kontakt zu den Sprechern, die versuchen auch mit ein bisschen Hinterbänklern zu reden, um eine Stimmung zu bekommen. Und so lernt man sich kennen. Also so lernen Journalisten die Köpfe in der Partei, die Sprecher kennen. Und so institutionalisiert sich dann doch auch ein, ich sag mal, wie es ist, also auch ein recht professionell, freundlich distanziertes Verhältnis zu Protagonisten aus der Partei.
Okay, das ist ja auch was wir aus anderen Ländern kennen. aus den Vereinigten Staaten jetzt weniger, denn da ist es ja.
Versteh mich nicht falsch, das ist keine Medienkritik, das ist einfach nur so, wie es läuft, weil wenn du Infos willst, dann brauchst du Kontakte. So, das geht nicht anders, sonst kriegst du nichts mit.
Also hätte ich jetzt tatsächlich auch so gedacht, das ist ja quasi auch eigentlich etwas, worüber wir öfter schon mal gesprochen haben, dass man in unseren Augen diesen Umgang mit der AfD ja vielleicht tatsächlich auf einer gewissen Ebene in Anführungsstrichen normalisieren muss, um eben auch dieses Image als Opfer der Medien, als Opfer der Presse und so weiter und so fort, das auch so ein bisschen aufzubrechen. Ich glaube, das ist jetzt nichts, was man unbedingt kritisieren muss. Auch vor dem Hintergrund, und das war das, was ich gerade sagen wollte, dass wir ja auch andere Beispiele haben in den Vereinigten Staaten, ist es ja weiterhin so, dass eigentlich ein Großteil der Medien, eher liberaleren Medien, immer noch relativ stark gegen Trump ist. Und wenn man zurückdenkt an die Wahl, dass ja zum Beispiel auch bestimmte Medien nicht wie früher sich geäußert haben, sondern auf Druck ihrer Herausgeber oder auf Druck ihrer Geldgeber davon abgesehen haben. Das war ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei der Washington Post. Korrigiere mich, wenn es falsch ist, der Fall.
Ja, Jeff Bezos.
Genau, Jeff Bezos hat da eben dafür gesorgt. Aber das ist nochmal eine ganz andere Debatte auf diese Tech-Milliardäre, beziehungsweise auf einen kommen wir bestimmt gleich auch nochmal genauer zu sprechen, also auf Elon Musk. Ich will aber nochmal kurz bei dem Parteitag bleiben. Eigentlich wäre es natürlich smarter gewesen, wir hätten angefangen erst mit diesem Musk-Gespräch, aber ich glaube, wir können auch den umgekehrten Weg gehen und erstmal schauen, was eben alles bei diesem Parteitag passiert ist.
Aktualität zuerst, Sven, so das Nachrichtenbusiness. Das heißt, wir fangen mit dem Aktuellen an, das ist der Parteitag, und gehen dann zu dem Inaktuelleren, und das ist das Gespräch.
Gut, wir sehen, Gerrit ist da firmer als ich bin ja auch schon ein bisschen raus aus dem klassischen Nachrichtenbusiness, deswegen hat der Experte gesprochen. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Aspekt, den ich wirklich spannend finde an dieser ganzen Rede. Also wir haben ja so ein bisschen, oder man hat bei diesem Parteitag, finde ich, schon gemerkt, dass Chrupalla eher mehr so den gemäßigten Sprecher macht oder den gemäßigten Teil der Führungsriege macht und Alice Weidel dann im Endeffekt genau das Gegenteil davon ist. Und das hat, glaube ich, auch viel überrascht, hast du ja auch schon gesagt, dass sie doch wirklich so harte Töne anspricht. Ich will mal so ein, zwei Sachen zitieren. Man wolle die Grenzen dicht machen, das ist jetzt nichts unbedingt Spezifisches, aber Rückführung im großen Stil. Und dann eben das Zitat, von dem, glaube ich, oder womit keiner gerechnet hat, dass das da so direkt kommt. Wenn es dann Migration heißt, dann heißt es eben Remigration. Das ist das Wort, was Alice Weidel dort gesagt hat und was, glaube ich, für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, dass sie jetzt doch diesen Begriff so offen benutzt. Wir erinnern uns vor einem Jahr, das ist tatsächlich auf den Punkt genau ein Jahr her, da gab es diese Korrektivrecherche-Veröffentlichung von dem Potsdamer Treffen, wo eben unter anderem auch Martin Sellner da war und dieses Remigrationskonzept vorgestellt hat. Die AfD sah sich danach ja genötigt, auf ihrer Homepage ein Papier zum Thema Remigration zu veröffentlichen, dass das Ganze so ein bisschen in anderes Licht wirft. In Österreich, und deswegen habe ich den Herrn Kickl vorhin angesprochen, der ist ja ganz offen mit diesem Remigrationsbegriff umgegangen, und das hat ja in Österreich dazu geführt, dass die FPÖ, also diese Partei von Herbert Kickl, stärkste Kraft geworden ist. Und das darf man auch nicht vergessen. Da ist eine rechtspopulistische, in Teilen rechtsextreme Kraft mit Herbert Kickl, der eben auch noch den Identitären nahe steht, stärkste Partei geworden und hat ganz offen mit diesem Begriff Remigration geworben, hat ihn ganz offen benutzt. Und Alice Weidel ist jetzt tatsächlich auf diesen Zug aufgeschwungen. Also manche sagen, sie hat quasi ihre Maske fallen lassen, zeigt jetzt ihr wahres Gesicht, zeigt also auch so ein bisschen, was tatsächlich der Duktus innerhalb der AfD sein wird und natürlich auch, was da jetzt folgen wird. Siehst du das ähnlich?
Jein. Also erstmal, ich würde jetzt bezweifeln, dass man das jetzt so monokausal sagen kann, dass in Österreich die FPÖ gewonnen hat, weil sie jetzt den Remigrationsbegriff geclaimed hat.
Das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass sie ihn eben geclaimed hat und dass es da nicht zu Problemen geführt hat. So rum sollte das
gehen. Ja, also das ist auf jeden Fall eine, glaube ich, grundsätzliche Erkenntnis, die sich seit einiger Zeit schon durchsetzt und auch nicht nur in Deutschland. Du hast ja auch die anderen Länder schon angesprochen. Die AfD und andere Akteure in den Kreisen, die verlieren mehr und mehr die Angst davor, zu radikal zu wirken. Ich nenne es immer gerne den Trump-Effekt. So, ne? Also du kannst eigentlich machen, was du willst. Deine Fans, die bleiben dir schon treu. Und die nehmen dir sowas nicht übel. Man verliert die Angst davor, und das war sehr deutlich zu sehen, man verliert die Angst davor, eine sogenannte bürgerliche Mitte zu verschrecken. Diese Angst, die verliert man. Und ich glaube, das ist schon so eine Erkenntnis, der Erfahrung einfach, weil man sie offensichtlich nicht verliert. Also so, man muss sich nicht mehr abgrenzen von den Rechtsaußen innerhalb der Partei. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis aus den Landtagswahlen gewesen. So, die waren erst recht erfolgreich. Es schadet einem nicht mehr. Und deswegen macht man sich das Leben auch einfacher, wenn man nicht die ganze Zeit, also aus Sicht der AfD, nicht die ganze Zeit darauf achten muss, solche Dinge nicht zu benutzen, solche Worte nicht zu benutzen, das immer zu umschiffen, weil auf der anderen Seite eine Allesweil ja dann wieder auch ein Risiko eingeht, die Rechten wieder zu verlieren, die sie ja eigentlich auch im Boot haben will. Und hier kommen wir eigentlich schon zum Kern des ganzen Parteitags, meiner Meinung nach und meiner Analyse, die ich auch seitdem immer wieder überall erzähle ich sie hier auch nochmal. Meiner Meinung nach, und das da wird mir auch oft vorgeworfen, ich würde dann jetzt irgendwie die AfD wieder relativieren oder ich würde sie normalisieren oder sowas, aber es ist einfach meine innerparteiliche Analyse, die ich halt nun mal mache, wenn ich über die AfD berichte. Und zwar ist meine Position, dass diese Rede von Alice Weidel, die war gerichtet an den Parteitag, die war gerichtet an die Delegierten und die war vor allem gerichtet an den rechten Flügel der AfD. Und Alice Weidel ist diesem rechten Flügel rhetorisch entgegengekommen, weil sie im Umkehrschluss von ihnen auch was wollte, und zwar ihr wichtigstes Projekt auf diesem AfD-Parteitag, die Reform der jungen Alternative. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt der Professionalisierung, weil das im Augen des Bundesvorstands der AfD und in Augen von Alice Weidel ungemein wichtig ist für die Professionalisierung dieser Partei und mit dem Blick auf übernächste Bundestagswahl super wichtig ist, dass man da jetzt endlich aufräumt und nicht mehr wirkt wie so ein komischer Haufen, der sich von diesen verrückten Rechts da vor sich hertreiben lässt. Sprich, meine These ist, Alice Weidel geht rhetorisch nach rechts, benutzt Wörter wie Remigration, weil es eigentlich nur ein symbolischer Akt ist, den sie muss inhaltlich nichts preisgeben dafür, von dem, was sie will. Es ist ein symbolischer Akt und holt so die Rechten auf die Linie, damit die nicht rebellieren, wenn sie die Reform der jungen Alternative durchbringen will, womit die Rechten ja im Eigentlichen, wie wir es ja in unserer Folge dazu schon erklärt haben, nicht einverstanden sind. Das heißt, es ist im Endeffekt ein Handel, den sie eingeht mit ihrem Rechtsruck. Und natürlich merkt sie, am allerwichtigsten ist Einigkeit, mit Einigkeit in den Wahlkampf zu gehen, weil Streit innerhalb einer Partei tödlicher ist für einen Wahlkampf, als einen Begriff wie Remigration zu nutzen, ihrer Meinung nach. Und deswegen kommt sie entgegen, weil sie keine Lust hat auf Streit mit dem rechten Flügel vor der Bundestagswahl, insbesondere wenn sie ihr Projekt mit der Reform durchbringen will. Und wir werden ja vielleicht noch drüber konkreter sprechen, sie hatte damit Erfolg. Die Zweidrittelmehrheit der Delegierten auf dem Bundesparteitag für die Reform der jungen Alternative, ist durchgegangen und sie ist relativ geräuschlos durchgegangen. Weidel ist nach rechts gerückt und die Rechten sind ein bisschen auf sie zugegangen. Sie haben sich in der Mitte getroffen. Weidel benutzt Begriffe wie Remigration und kommt ihnen entgegen. Und dafür haben die Rechten ihre Jugendorganisation geopfert. Das ist quasi so meine grobe Analyse dieses Taktierens auf diesem Parteitag von Alice Weidel und dem Bundesvorstand.
Okay, das heißt, du sagst, das ist so ein bisschen Opportunismus von ihr.
Ja.
Gut, weil ich habe nämlich so ein bisschen überlegt, ist das wirklich reiner Opportunismus oder steckt da vielleicht doch tatsächlich auch Überzeugung dahinter? Und das sind, glaube ich, Sachen, die man so nicht so einfach rausbekommen kann, weil natürlich klar ist, dass man ihr nicht in den Kopf gucken kann. Und das, was ich tatsächlich ein bisschen spannend an ihr als Person finde, ist natürlich zum einen der Hintergrund, ihr familiärer Hintergrund, über den wir schon oft gesprochen haben, der natürlich so ein bisschen konträr zu dem steht, was eben ihre Partei will. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass sie natürlich in den vergangenen Jahren es mit ihrer Art und Weise, glaube ich, doch geschafft hat, schon dafür zu sorgen, dass eben auch, du hast vorhin gesagt, Menschen aus der bürgerlichen Mitte positiver auf die AfD blicken. Ich glaube, da muss man ihr zugestehen, dass sie das auch mit ihrem Charisma, was sie ja hat, man darf ja das nicht vergessen. Also wenn man das auch vergleicht, wir haben 4 Kanzlerkandidaten aktuell. 2 davon, würde ich sagen, besitzen Charisma, 2 davon nicht. Die 2, die es nicht besitzen, sind die, die es am stärksten für sich proklamieren, meiner Meinung nach Kanzler zu werden. Das sind Olaf Scholz und Friedrich Merz. Und die anderen beiden, die meiner Meinung nach ein bisschen besser dastehen, was eben so Charisma angeht und auch ein Gefühl von man kann auch so ein bisschen mehr reden und man kann auch so ein bisschen sich darstellen, sind eben Robert Habeck und Alice Weidel. Das ist so der eine Aspekt, den ich da noch sehe. Und Weidel hat es eben meiner Meinung nach geschafft, schon auch durch ihre in Teilen moderate Art, viele Menschen eben anzusprechen, dass eben viele Menschen auch gesagt haben, ja, was sie sagt, ist ja nicht ganz falsch. Und das ist ja eben genau der Punkt. Lange Zeit war das, was sie gesagt hat, ja nichts, was unbedingt groß weit von Unionsmeinungen abgewichen ist. Teilweise ging das ja sogar so, dass die Aspekte nicht mal grob abgelehnt werden konnten von einem breiten Teil der Bevölkerung. Und das hat in meinen Augen auch dazu geführt, dass sie eben ein gewisses Standing bekommen hat. Das hat jetzt, glaube ich, aber so ein bisschen, zumindest bei diesen klassischen Mittewählern, doch wieder gebröckelt, dass sie jetzt eben doch diesen ganz anderen, harschen Kurs angefangen hat, eben auf dem Parteitag. Ist natürlich die Frage, wie jetzt das am Ende ausgehen wird. Wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, dann hat das Ganze natürlich überhaupt nichts geschadet. Dann merkt man nichts davon, dass dieses Begriffsdropping oder auch diesen Quatsch, den sie mit Elon Musk da besprochen hat, das hat ihr überhaupt nicht mehr geschadet. Und das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass viele Menschen eben, und das ist, glaube ich, auch nochmal das Spannende daran, die Wahl der AfD nicht mehr als Protestwahl sehen, sondern in Teilen schon als Überzeugung. Und das ist, glaube ich, etwas, was man da definitiv nicht vergessen darf und was man da auch definitiv mit einbeziehen muss, dass eben das, auch wenn es immer wieder gesagt wird, auch wenn die Union das gerade wieder versucht, mit Migrationsthemen Wähler der AfD zu klauen, werden sie nicht schaffen, weil der Großteil der AfD-Wähler überzeugter AfD-Wähler ist. Und da gibt es ja auch Debatten, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, das Katapult-Magazin aus Greifswald hat ja versucht, mit diesem das wahre Parteiprogramm der AfD, also Aussagen von aktuellen und ehemaligen AfD-Mitgliedern aufzuzeigen, worin das Problem besteht in der AfD. Das wird aber in meinen Augen nicht dazu führen, dass da irgendjemand nicht die AfD will, weil es ist in den letzten Jahren so viel bekannt geworden. Wir haben letztes Jahr diese Korrektivrecherche gehabt. Das heißt, jemand, der die AfD wählt, sagen wir mal vielleicht keine jungen Menschen, keine Erstwähler, da ist das vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber bei den Älteren, das ist mittlerweile, glaube ich, wirklich ja eine Form der Überzeugung. Und das ist, glaube ich, das größere Problem, dass man mit diesen Menschen dann auf die eine oder andere Weise umgehen muss. Und das bedeutet auch, dass ja diese Überzeugung nicht so einfach weggehen kann. Und dieses Verharmlosen, das Verharmlosen von AfD-Wählern als, die machen das nur aus Protest oder das war ja gar nicht so gemeint, das ist etwas, was, glaube ich, in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr stark abgenommen hat, würde ich sagen.
Ich glaube auch, dass viele Leute oder die meisten die AfD nicht aus Protest wählen, sondern weil sie wirklich glauben, dass die AfD die einzige Alternative ist. Die AfD macht das ja auch durchaus geschickt, diese Erzählung zu bedienen. Das hat man auch auf dem Parteitag gemerkt. Der Hauptgegner, auch in der Rede von Alice Weidel, ist natürlich die CDU. Also die Partei, die auch in ihrer eigenen Erzählung ihnen eigentlich am nächsten steht, mit der sie ja irgendwann vielleicht sogar koalieren wollen würden und immer wieder betonen, dass diese Brandmauer ja dumm ist, das ist eigentlich ihr Hauptgegner. Und sie sagen, ja, also eigentlich sind wir uns gar nicht so unähnlich, die Union und wir. Wir sind aber das Original und nur mit uns bekommt ihr ja auch diese Politik, die Union predigt, weil die Union, wenn sie nicht mit uns koaliert, was sie ja sagt, dass sie nicht tun wird, entweder mit der SPD oder, Gott bewahre, noch schlimmer, mit den Grünen koalieren wird und deswegen die CDU und die CSU euch Wählern alles versprechen können, aber nichts davon einhalten wird, nur mit uns kriegt ihr eine repressivere Flüchtlingspolitik, eine andere Wirtschaftspolitik, was weiß ich, kriegt ihr die Atomkraftwerke zurück und so weiter und so fort. Das kriegt ihr nur mit uns und nicht mit der CDU. Und das glauben die Leute, das glauben auch viele Leute, diese Erzählung. Und die funktioniert bei vielen Leuten. Was Alice Weidel auch noch zusätzlich macht, sie kommuniziert ja dann auch mit 2 verschiedenen Zielgruppen. Also auf dem Parteitag kommuniziert sie in ihrer Rede vor allem mit ihrem Parteitag, mit den Delegierten. Klar, kommt es an die Medien und so. Aber dann, wenn man sie fragt, was meinen sie denn jetzt, wenn sie Remigration sagen? Ja, dann sagt sie, dann zählt sie auf, was in ihrem Parteiprogramm steht. Dann sagt sie, damit meine ich, dass Illegale abgeschoben werden. Ja, okay. Also sie meint dann nicht, dass, oder zumindest behauptet sie nicht zu meinen, dass dann schlecht integrierte deutsche Staatsbürger ebenfalls abgeschoben werden, was ja immer die große Debatte um diesen Remigrationsbegriff ist. Das heißt, sie fängt das dann auch gerne wieder ein, um zu zeigen, nee, guck mal, wir sagen ja einfach nur, was Recht und Gesetz ist, das sagt die CDU doch auch, wir wollen die Illegalen abschieben. Und diese Strategie, die funktioniert meiner Meinung nach momentan relativ gut. Und man merkt auch jetzt hat sie da diese Flanke nach rechts außen geöffnet auf dem Parteitag. Und was passiert jetzt? Sie gibt plötzlich irgendwie Wohlfühlinterviews in der NZZ, wo sie aus ihrer Jugend erzählt, wo sie sich nahbar gibt, wo sie sich menschlich gibt. Völlig untypisch für Alice Weidel. Sie lässt sonst alles raus aus ihrem Privatleben. Sie redet da über ihre Partnerschaft. Das hat sie früher alles nicht gemacht. Das heißt, jetzt, nachdem sie einmal nach rechts außen ausgeholt hat, um in der Partei aufzuräumen, kann sie jetzt anfangen, sich um die sogenannte bürgerliche Mitte zu kümmern und wieder ein bisschen mehr in die Mitte rücken. Und es funktioniert momentan. Die AfD hat allerdings auch noch einen Vorteil, die AfD kann frei, befreit aufspielen. Die AfD weiß ganz genau, sie werden in 1,5 Monaten bei der Bundestagswahl nicht stärkste Kraft und niemand wird mit ihnen regieren. Ja, es geht einfach nur darum, ein möglichst gutes Ergebnis zu bekommen. Dann sortiert man sich, dann professionalisiert man sich weiter und man blickt auf die Bundestagswahl 2029 und da will man regieren. Da will man regieren. Und bis dahin ist 4 Jahre Zeit und da werden sie versuchen, durch den Professionalisierungsprozess, den sie jetzt haben, entweder stärkste Kraft zu werden oder es zu schaffen, tatsächlich so bürgerlich zu erscheinen, dass die CDU oder die Union mit ihnen koalieren wollen würde. Was sie, glaube ich, nicht tun wird, aber ich glaube, die Hoffnung besteht innerhalb der.
Die große Frage wird ja dann auch sein, was jetzt in den nächsten 4 Jahren passiert. Was man halt auch nicht vergessen darf, ist der aktuelle Stand, und das wird sich, glaube ich, auch nicht verändern, ist, dass die AfD nach der Bundestagswahl im Februar die größte Oppositionspartei sein wird, und zwar mit Abstand. Egal, welche der beiden Parteien, du hast sie beide genannt, SPD oder Grüne, nachher die Koalition mit der CDU eingehen wird, die größte Oppositionspartei wird aller Voraussicht nach die AfD sein, mit nach aktuellem Stand der Umfragen ja über 20%. SPD und Grüne kommen ja teilweise nicht, also ja nicht ganz auf die Hälfte, aber 14-16%, das sind ja so die aktuellen Zahlen. Und das wird natürlich auch nochmal dazu führen, dass eben die AfD nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit auch bekommt und eben in Anführungsstrichen aus ihrer Sicht das Korrektiv sein kann für eben Probleme, die es dann in dieser Koalition, die es geben muss, geben wird. Und worauf Alice Weidel oder worauf die AfD wahrscheinlich auch setzen wird, ist natürlich, dass Friedrich Merz, wenn er denn Kanzler wird, scheitert. Und das ist gar nicht so ausgeschlossen. Du hast ja eben schon gesagt, das CDU oder das Unionswahlprogramm ist relativ konservativ. Die Union muss aber mit der SPD oder mit den Grünen koalieren. Und die haben natürlich in einigen Aspekten deutlich andere Auffassungen. Und das wird wahrscheinlich auch wieder dazu führen, dass Teile der Wählerschaft der Union vielleicht doch dann eben genau auf diesen Duktus der AfD hereinfallen. Sie sehen eben, die CDU fordert bestimmte Sachen und die CSU ja noch viel härtere Sachen. Die CSU ist ja teilweise, wenn es beispielsweise um diese Gender-Geschichten geht, komplett auf AfD-Kurs, auf AfD-Niveau, beim Migrationsthema die CSU ja auch. Mit dieser Bayern-Agenda, die am Montag veröffentlicht wird, kann ja auch noch einiges passieren. Muss man auch noch mal gespannt drauf gucken. Aber ich glaube, die AfD setzt wirklich darauf, dass die CDU oder die Union im Ganzen mit dem, was sie eben jetzt fordert, scheitern wird, weil sie eben auf ein Bündnis oder auf eine Koalition mit den beiden eher progressiven Kräften SPD oder Grüne angewiesen ist. Und das wird Probleme bringen, mit sich bringen.
Ja, also ganz eindeutig, überspitzt gesagt, hofft alles Weidel auf eine schwarz-grüne Regierung.
Ja, das glaube ich auch. Und Markus Söder versucht natürlich, das jetzt zu verhindern, weil er das wahrscheinlich auch so ein bisschen im Hinterkopf hat. Wir haben es ja in Österreich gesehen, da war es ja auch so. Da war ja auch die ÖVP gemeinsam mit den Grünen in einer Koalition. Das hat auch mit dazu beigetragen, es wird wahrscheinlich nicht der einzige Grund gewesen, dafür bin ich jetzt nicht deep genug in der österreichischen Politik, aber es wird wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen haben, dass die FPÖ nochmal stärker geworden ist. Und diese ganzen Aspekte, die führen natürlich dazu, dass Alice Weidel das auch positiv für den kommenden Wahlerfolg 2029 der AfD sehen wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch wirklich nicht unterschätzen darf. Das Problem, was wir natürlich haben, ist, dass oder was ich so ein bisschen sehe, ist dadurch, dass Markus Söder jetzt so stark gegen diese Koalition mit den Grünen schießt, entwickelt sich das Ganze ja schon so ein bisschen in die Richtung, dass eigentlich nur noch diese eine Koalition übrig bleibt, die mit der SPD. Sollte es dann doch zu der Koalition mit den Grünen kommen, dann wird das natürlich auch wieder zu Problemen führen, weil eben ja Markus Söder sein Versprechen gebrochen hat. Oder noch viel schlimmer, wenn man das durchzieht und wenn Markus Söder das durchziehen sollte, dass es eben diese Verhandlungen mit den Grünen gibt und er am Ende sagt, nee, macht er nicht, es wird keine Koalition mit den Grünen geben. Das wird in meinen Augen, glaube ich, auch dazu führen, dass die Union dann ihren staatstragenden Duktus, den sie sich natürlich immer so ein bisschen gibt, wieder verliert. Dass sie eben nicht bereit ist, eine Regierung zu stellen, beziehungsweise das kurz davor scheitern lässt. Und das ist natürlich jetzt auch nicht auszuschließen. Es kann ja auch passieren, ich halte es für relativ unrealistisch, aber es kann natürlich auch passieren, dass wir keine Koalition haben werden, weil die Union sich nicht mit SPD und oder Grünen einigen kann. Das kann natürlich auch noch zu Problemen führen.
Es kann vor allem sein, dass es nicht für eine Zweierkoalition reicht. Und dann haben wir das nächste Chaos. Und dann haben wir das nächste Ampelchaos. Und wenn sich dann wirklich gefühlt alle bürgerlichen Parteien zusammentun müssen, um die AfD zu verhindern, dann hast du ja noch mehr diese Erzählung, die ja auch der AfD hilft, zu sagen so, die einzige Politik, die noch gemacht wird, ist, um uns zu bekämpfen. Das heißt, es werden Koalitionen eingegangen, Allianzen eingegangen, die man niemals eingehen würde, nur damit wir nicht mitspielen dürfen. Und dann haben sie wieder einen Punkt. Man sieht, es gibt relativ wenig hoffnungsvolle Entwicklungen, weil natürlich vieles, was gerade passiert, was auch viel mit den Mehrheitsverhältnissen zu tun hat, der AfD in die Karten spielt, was man sagen muss. Und was international passiert, der AfD auch in die Karten spielt, was man sagen muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass in 4 Jahren, wenn Donald Trump dann morgen den Ukraine-Krieg beendet, das Thema vielleicht auch nicht mehr so präsent ist und das auch hilft, um zum Beispiel der AfD hilft, noch bürgerlicher zu erscheinen, weil sie dann nicht mehr diese Russentrolle spielen müssen für ihre Wähler.
Das kommt natürlich auch noch dazu. Und da haben wir natürlich auch noch das BSW, da ist ja auch noch die Frage, kommen die in den Bundestag oder nicht?
Ich glaube nicht.
Ich glaube es fast auch nicht. Trotzdem ist natürlich die Frage, welche Parteien sitzen am Ende im Bundestag? Da hast du vollkommen recht. Wir haben ja aktuell so ein paar Wackelkandidaten. Das sind ja BSW, FDP und auch die Linke. Bei der Linken kann es ja sein, dass sie wieder über die 3 Direktmandate reinkommt, weil ja der Aspekt aus der Wahlrechtsreform wieder gestrichen worden ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird nach aktuellem Stand vielleicht die spannendste Bundestagswahl, die wir erleben werden, seitdem wir zumindest auf der Welt sind. Es wird auf jeden Fall spannend, was im Nachgang passiert. Ich würde an der Stelle mal so einen Switch machen oder so eine Hoffnung aussprechen, was ich mir tatsächlich wünschen würde oder was vielleicht so ein bisschen Hoffnung machen könnte, ist in meinen Augen, dass tatsächlich Union und SPD ein Bündnis eingehen werden. Das reicht für eine Mehrheit und dass dann, meine Hoffnung ist es zumindest, dass die Grünen so ein bisschen von dieser linksautoritären Ebene auch wegkommen, die ihnen ja in den letzten Jahren zu Recht vorgeworfen worden ist, die meiner Meinung nach auch mit dazu beigetragen hat, dass eben die AfD eine gewisse Stärke dazu bekommen hat. Eben diese ganzen, in Anführungsstrichen, Redeverbotsdebatten, die Gendergeschichten, dieses aktuelle Selbstbestimmungsgesetz, was ja auch zu unfassbar vielen Kuriositäten führt. Ich meine, wenn wir uns den Kollegen aus Sachsen anschauen, der jetzt nicht mehr Sven heißt, sondern wie war es, Marsha?
Sven ja irgendwas.
Ja, genau.
Hat er sich gegeben.
Der ja dann Leute verklagt, wenn sie ihn eben mit seinem männlichen Namen ansprechen und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Debatten, die ich glaube, am Ende schon mit dazu beigetragen haben, dass eben so ein gewisser Rechtsruck damit reinfällt, weil eben diese linken Debatten, über die wir auch schon viel gesprochen haben, dieser ganze Woke-Ansatz und so weiter und so fort, der natürlich einen krass autoritären Aspekt mit beinhaltet, der einfach dazu führt, dass eben dann doch die andere Seite erfolgreicher wird. Das haben wir in den Vereinigten Staaten mit Trump wirklich sehr offen gesehen, weil er das natürlich nutzen kann und weil diese Parteien das nutzen können für sich und eben dann sich als Verteidiger der Meinungsfreiheit sehen, weil eben diese Situation sich so eingeprägt hat, dass tatsächlich die Menschen denken, sie dürfen bestimmte Sachen nicht mehr sagen. Was ja gar nicht so ist, aber was so wahrgenommen wurde, als wäre es so. Und das hat, glaube ich, gerade, und da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, bei so einer in Anführungsstrichen ländlicheren Bevölkerung schon mit dazu beigetragen, dass man sich da auf eine gewisse Art und Weise unterdrückt fühlt und auf eine gewisse Art und Weise nicht mehr verstanden, nicht mehr abgeholt fühlt von der Politik.
Das hat vor allem bei einer jungen Bevölkerung und Wählerschaft dafür gesorgt. Wenn man sich bei TikTok und so rumtreibt, das ist ein ganz, ganz großes Thema bei den jungen Leuten, diese identitätspolitischen Debatten, und zwar jetzt umgekehrt. Man dachte ja immer, die sind alle so woke, aber das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte ist es nämlich nicht.
Ja, und es ist vor allem der männliche Teil der Bevölkerung, also der männliche Teil der jungen Menschen. Das haben wir auch schon öfter angesprochen. Da gibt es ja mittlerweile Studien dazu, dass man so eine Auseinanderdivergierung, heißt es, glaube ich, also Auseinanderdriften der jungen Generation sieht. Während die männlichen Jugendlichen eher rechter werden, werden die weiblichen Jugendlichen eher linker. Kann man so wahrnehmen, und das ist, glaube ich, kein allzu falsches Bild. Das wird natürlich dann für die Zukunft auch noch spannend, wobei man nicht vergessen darf, dass die Jugend ja quasi keinen Einfluss auf die Wahl nehmen wird, sondern es sind ja vor allem die 50 plus, die im Endeffekt diese Wahl entscheiden werden, weil sie eben so einen Riesenanteil in der Bevölkerung haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was dahinter steckt.
Um jetzt mal ein bisschen wieder von der Metaebene wegzukommen ins Konkrete, würde ich gerne nochmal was vom Parteitag erzählen, was meine These unterstreicht, dass Alice Weidel vor allem innerparteilichen Erfolg gefeiert hat auf diesem Parteitag mit ihrer Strategie nach rechts zu rücken und so die Rechten dazu zu bewegen, die Füße stillzuhalten. Weil meiner Meinung nach der größte, ich habe es ja schon angedeutet, das größte Thema, das größte Projekt von Alice Weidel und ihren Leuten war ja die Reform der jungen Alternative. Die ist jetzt durch. Die hat die nötige Zweidrittelmehrheit der Delegierten auf dem Bundesparteitag in Riesa bekommen. Sprich, man kann ab dann, wenn das dann alles umgesetzt ist, nicht mehr in einer Jugendorganisation der AfD sein, ohne auch Parteimitglied zu sein. Das war wichtig, war denen wichtig, und Alice Weidel hat auch gesagt danach, alles, was dann irgendwie diese, wenn da jetzt was übrig bleibt, irgend so eine Alternative zur jungen Alternativen, so, damit haben wir nichts mehr zu tun, ist ihr dann egal. Irgend so ein radikaler Bodensatz, der dann da übrig bleiben wird wahrscheinlich. Wie gesagt, das ist jetzt durchgekommen. Und da gab es, das war meiner Meinung nach auf dem Parteitag wirklich die emotionalste Debatte. Also da melden sich dann immer so Delegierte und die können dann an so ein Mikrofon gehen und dann einen Redebeitrag machen. Dann kannst du Anträge stellen an die Tagesordnung, an das Verfahren, und du kannst deine Rede bei, du kannst sagen, ich finde es gut, ich finde es schlecht. Und das war da wirklich die emotionalste Debatte. Es war schon ganz am Anfang des Parteitags, gab es von dem Höcke-Flügel eigentlich einen Antrag an die Tagesordnung, den Punkt zu streichen, sprich nicht an dem Parteitag nicht darüber abzustimmen. Dann wäre das nämlich alles vertagt worden, dann wäre es geblieben, wie es ist. Der ist schon gescheitert. Die Mehrheit hat gesagt, nein, wir wollen das hier behandeln. Die Mehrheit hat sich hinter Alice Weidel versammelt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass sie feiert gerade viel Erfolg, weil die Umfragen auch so gut sind. Also sie hat sehr viel Rückenwind auch innerparteilich. Und dann kam es am Sonntag eben zu dieser Debatte, die sehr emotional geführt wurde. Da wurden dann auch nochmal Anträge an die Geschäftsordnung, an die Tagesordnung gestellt. Dann wurden auch irgendwie versucht, das zu verhindern. Und dann war es ein bisschen chaotisch, aber es haben viele Leute geredet. Und nachdem es dann so ein bisschen hin und her ging, meldet sich plötzlich Hans-Thomas Tillschneider. Die Kenner unter euch, die werden wissen, Hans-Thomas Tillschneider, Sachsen-Anhalt, AfD, ganz rechts außen, wirklich verschwurbelter Typ, Verbindung zur identitären Bewegung, wirklich auch sehr, sehr, sehr nah an der Verschwörungstheorie gebaut. Und der meldet sich zu Wort und sagt, halt, stopp, wir müssen diese Debatte jetzt hier beenden. Das ist schon gut so mit dieser Reform. Wir müssen das jetzt machen und gut ist. Und da ging so ein Raunen durch den Saal und dann wurde auch so ein bisschen gejubelt sogar. Und man merkte es schon aber auch so, wow, was ist denn jetzt passiert? Damit hat halt wirklich keiner gerechnet. Und wir haben dann auch im Hintergrund ranghohe AfD-Funktionäre, die für die Reform der jungen Alternative waren, gesagt, damit haben sie nicht gerechnet, dass dieser Rechtsaußen diese Position vertritt. Sie glauben auch, dass das ihnen geholfen hat, das durchzubringen auf dem Parteitag. Das heißt, sie waren vorher nicht sicher, dass das klappt. Und sie waren sehr, sehr, sehr erleichtert, dass es geklappt hat. Und dass es auch so geräuschlos geklappt hat. Und alles, weil es halt irgendwie geschafft hat, dass diese Rechten mitgehen. Weil sie eben auch gesagt haben, okay, wir wollen diesen Streit vermeiden, wir müssen jetzt Einigkeit demonstrieren im Blick auf den Wahlkampf. Sie, glaube ich, zufrieden waren mit dem Auftritt von Alice Weidel und sie sich von ihr abgeholt gefühlt haben.
Ja, was man dazu ja auch sagen muss, ist, das war zumindest so ein bisschen mein Gefühl von diesem Parteitag, beziehungsweise was man davon mitbekommen hat, ist, dass sie ja sich auch sehr positiv auf Björn Höcke bezogen hat. Du kannst mich korrigieren, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, dann hat sie gesagt, der echte Wahlsieger ist Björn Höcke, bezogen auf die Wahl in Thüringen und dass er eben vorne sitzt. Und dann hat sie sich ja auch noch den Forderungen von Höcke angeschlossen, dass man diese geplanten Windkraftanlagen in Nordhessen, da gibt es ja seit Jahren Streit um diesen Wald, um dieses Bauprojekt mit den Windkraftanlagen, die ja in Hessen dann auch von der CDU mit quasi vorangetrieben werden, dieser Bau des Windparks. Da hat sie ja sich...
In Grimms Märchenwald.
Genau.
Du meinst wohl die Windmühlen der Schande.
Ja, da wäre ich jetzt als nächstes drauf gekommen. Also man merkt so ein Duktus, der schon in meinen Augen, deswegen hadere ich noch so ein bisschen mit diesem Opportunismusgedanken, weil sie sich ja schon recht stark mehr und mehr auch diesem Gesprächsduktus, oder nicht diesem Gespräch, sondern diesem Sprachduktus, der eben dann gerade von der Flügelebene kommt, doch mehr und mehr annähert. Und du hast jetzt gesagt, genau, die Windräder der Schande, Windmühlen der Schande ist, glaube ich, nicht zufällig gewählt. Windmühlen der Schande. Wir denken nur an Höckes Rede von dem, ich glaube, Denkmal der Schande hat er das Ganze genannt. Oder was, Mahnmal der Schande, eins von beiden. Auf jeden Fall, dieser Duktus ist, glaube ich, nicht zufällig gewählt. Genauso wenig wie zufällig gewählt ist diese Spruchbänder oder diese Tafeln, die hochgehalten wurden mit Alice für Deutschland. Ich glaube, genau diese Debatten führen in meinen Augen so ein bisschen dazu oder hinterlassen bei mir so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so sehr Opportunismus war. Natürlich, dass es wichtig war, eben diese Jugendorganisation quasi aufzulösen oder einzugliedern. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass man auch, dass eine Alice Weidel nicht mehr so weit von diesen Positionen des Flügels entfernt ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich mehr im Gefühl habe, auch vor dem Hintergrund, dass sie eben sieht, okay, in Österreich funktioniert das alles. Man kann es nicht ganz vergleichen, weil die FPÖ ja deutlich älter ist und auch schon Regierungserfahrung hat und alles Mögliche. Aber ich glaube trotzdem, dass man eben sieht, okay, man kann das sagen, ohne dafür Probleme zu bekommen. Anders als vor einem Jahr. Man darf das ja nicht vergessen. Vor einem Jahr, als diese Remigrationsgeschichte aufkam, da ist die FDP in den die AfD in den Umfragen abgesackt. Jetzt ist sie wieder stabil bei über 20%. Und jetzt ist es auch so, ich habe noch keine Großdemonstration gesehen, die quasi das Gleiche machen wie vor einem Jahr, als diese Remigrationsdebatte das erste Mal aufkam. Vor einem Jahr, da waren über 100.000 Menschen in Hamburg auf der Straße. Jetzt, letzte Woche Donnerstag war es, da war Alice Weidel auch wieder in Hamburg. Da waren zwar auch viele Menschen auf der Straße, haben gegen sie protestiert, aber bei weitem nicht mehr so viele. Das ist, glaube ich, schon so ein Aspekt, der da deutlich mit reinkommt. Und das zeigt eben auch, wie sich innerhalb von einem Jahr, glaube ich, dieser Diskurs doch noch mal weiter verschoben hat und dass doch noch mal vieles, worüber wir ja auch schon immer sprechen, sagbarer wird, was vor einem Jahr eben noch nicht sagbar war und vor einem Jahr noch nicht so gesellschaftsfähig war, wie es jetzt zu sein scheint.
Aber das ist so ein bisschen gehüpft wie gesprungen, würde ich sagen. Weil es ist am Endeffekt ja egal, wenn sie jetzt, wie du sagst, ihr wahres Gesicht zeigt, dann ist es ja trotzdem opportunistisch, weil vorher hat sie es ja dann nicht gezeigt und war in dem Fall opportunistisch. Also,
ja, okay, da hast du vollkommen recht.
Und nur noch der Vollständigkeit halber, du musstest alles für Deutschland aussprechen und nicht Alice für Deutschland, sonst zündet der Gag natürlich nicht.
Ja, ich wollte es aber jetzt klar betonen, dass eben es Alice heißt, also dass Alice da draufsteht und eben nicht alles. Vielleicht nochmal schnell der Hintergrund. Höcke ist ja vor ungefähr einem Jahr dafür verurteilt worden, weil Alles für Deutschland eben ein Ausspruch der SA gewesen ist und man ihm eben dann vor Gericht gesagt hat, okay, er hat diesen Begriff oder diese Wortwahl bewusst genutzt. Und genau, deswegen wollte ich aber eben nochmal sagen, dass da jetzt Alice draufsteht und eben nicht alles.
Und ich nutze das jetzt, um den perfekten Übergang zu schaffen zu dem zweiten Aspekt, mit dem wir uns noch befassen wollten. Und zwar hat sich also Björn Höcke und darauf bezogen, die Menschen, die Alles für Deutschland da auf ihren Schildern hatten, haben die sich dem Vokabular eines Kommunisten bedient? Wo kommen wir denn dahin? Also, ja, wenn Björn Höcke dann also eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik fordert er dann, dass wir endlich unsere kommunistische Vergangenheit positiver besetzen sollten? Ich weiß nicht, das treibt mich um, diese Frage.
Ja, wenn man es genau nimmt, dann muss man ja sagen, ob die SA jetzt kommunistisch war, wissen wir ja nicht, weil die dann ja von den Nazis aufgelöst worden ist, also von den Kommunisten. Das ist ja so ein bisschen der Punkt. Also die.
Und dann haben da aber auch Kommunisten gejagt auf den Straßen.
Ja, oder die SA war eben das wahre Deutschland, wohingegen das, was danach kam, dann eben das kommunistische Nazi-Deutschland war, wie auch immer. Deswegen ist ja auch dieser in der Vergangenheit ja auch schon ganz oft der Bezug auf die SA relativ oft so positiv gewesen, bei Neonazis unter anderem. Das hängt da vielleicht auch so ein bisschen mit zusammen. Aber jetzt hast du es angesprochen, Hitler war Kommunist, war ein großes Schmankerl des anderthalbstündigen Gesprächs bei X von Elon Musk und Alice Weidel. Du hast es dir beruflich angetan, ich habe es mir tatsächlich privat angetan bis zu diesem Punkt, dann konnte ich da tatsächlich nicht mehr zuhören. Das war dann doch eins zu viel.
Dabei hast du dann das Beste verpasst danach.
Was kam denn danach noch?
Na, danach hat Elon Musk erzählt, dass jede Zivilisation eigentlich 2 bis 3 Planeten bevölkern, kolonialisieren und bevölkern sollte. Und Alice Weidel nur mit Wow geantwortet hat. Und dann hat Alice Weidel Elon Musk gefragt, ob er an Gott glaubt. Und dann haben sie über Gott philosophiert.
Okay, ich glaube, dann ist gar nicht so schlimm, dass ich da ausgestiegen bin. Weil bis dahin ist ja schon viel Spannendes passiert. Und das, was ich tatsächlich witzig oder was ich spannend fand, witzig ist vielleicht der falsche Begriff, wie sie sich verändert hat innerhalb dieser einen Woche. Also ich hatte so sehr stark das Gefühl, wenn man sich dieses Gespräch bei X angehört hat, da hat sich Alice Weidel gefühlt verhalten wie so ein kleines Mädchen, das eben da mit dem großen Elon Musk spricht. Die hat ja im Hintergrund gekichert und hat sich da ja zustimmend geäußert zu Sachen, die sie dann hier in Deutschland wahrscheinlich so nie sagen würde. Und ein spannender Punkt war ja auch der Bezug zu Israel, den Elon Musk ja relativ deutlich gemacht hat, wo man aber gemerkt hat, dass es da Alice Weidel schwerfällt, sich wirklich positiv auf Israel zu beziehen, weil sie hat sich dann ja da rausgeredet und dann viele andere Aspekte auch noch genannt, die eher problematisch sind. Aber dieses Gespräch war ja im Gegensatz zum Parteitag höchst unprofessionell. Also man hat ja gemerkt, da ist nicht viel vorbereitet worden. Das Ganze war sehr, ja, wie nennt man das, sehr, sehr oberflächlich vorbereitet. Man hat dann bei Weidel im Hintergrund immer gemerkt, dass da noch jemand sitzt, der ihr hilft, der ihr bestimmte Begriffe auch reinreicht. Deswegen war es, glaube ich, auch extra so, dass es eben kein Videogespräch war, sondern ein reines Audiogespräch, damit man eben nicht merkt, okay, was passiert da alles noch im Hintergrund. Nichtsdestotrotz war mein Gefühl, dass sie sich da eben ja sehr in Anführungsstrichen klein gehalten hat gegenüber dem, was man ja auch nicht vergessen darf, reichsten Menschen der Welt.
Ja, auf jeden Fall. Also das war kein Erfolg für Alice Weidel, Alice Weidel. Das war kein Erfolg für Alice Weidel, das Gespräch. Und das hat man ja direkt auch im Einstieg gesehen. Und das war jetzt nicht nur ein Gag mit Alice Weidel. Und ich will mich jetzt auch nicht darüber lustig machen, eigentlich, weil das ist banal, ist halt ein guter Gag. Es zeigt nur eins und ich glaube, das zeigt auch, wo dann das Gespräch hingelaufen ist. Elon Musk hat sich, glaube ich, relativ wenig vorher mit ihr und der AfD befasst. So, der hat dann wahrscheinlich gesagt, ah ja, jetzt ist soweit, ich muss hier mal dieses Gespräch führen. Nennt sie falsch, behauptet, sie würde quasi in den Umfragen vorne liegen im Kampf um das Kanzleramt, was nicht stimmt. Und stellt dann seine erste Frage und zwar, ja, stellen Sie doch mal die AfD vor für das amerikanische Publikum. Und man hat gemerkt, Alice Weidel war da einfach so nicht drauf vorbereitet, in dem Sinne jetzt so eine allgemeine Frage gestellt zu bekommen. Und ich glaube, man hatte auch gemerkt, der Kontakt zwischen, auch wenn die immer gesagt haben, es bestehe Kontakt zwischen dem Team Weidel und dem Team Musk, es war, glaube ich, es wurde vorher einfach nicht miteinander gesprochen, wie das verläuft. Und ich glaube, für Alice Weidel, sie saß da hinter ihrem Mikrofon und wusste auch nicht, was passiert. Und das hat man gemerkt. Und das hat natürlich auch das gezeigt, dass Elon Musk, wie gesagt, gar nicht so viel Ahnung von der AfD hat. Ein weiteres Beispiel dafür ist ja, dass er sich dann über die Bürokratie in Deutschland aufgeregt hat, da dann Bezug nimmt auf die Schwierigkeiten, seine Tesla-Fabrik hier vor den Türen Berlins zu bauen. Wenn er sich ein bisschen mehr damit befasst hätte, dann hätte er wissen können, dass ein großes Problem die AfD in Brandenburg war, die nämlich gegen diese Tesla-Fabrik war. Ich glaube, das weiß er gar nicht. Alice Weidel hat das dann natürlich nicht aufgeklärt, sondern ihm beigepflichtet. Auch die erste Reaktion von Musk auf Weidel in diesem Interview war auch, dass er widersprochen hat, weil sie hat dann da nämlich auch angefangen, gegen erneuerbare Energien zu schießen und dann hat er aber gesagt, hey, nee, ich finde Solarenergie ist voll gut. Und da merkt man halt auch so, Elon Musk hat ihr dann teilweise das Gespräch auch so ein bisschen aufgezwungen, weil das irgendwie so sein Thema ist, sein Ding, irgendwie neue Technologien und Energiepolitik so, da hat er sich viel mit befasst, er hat ja nun mal auch diese Firma mit Elektroautos und das war dann glaube ich auch erstmal ein bisschen irritierend für Weidel. Dann wurde es irgendwann wurde es dann ein bisschen entspannter und dann konnte sie, glaube ich, auch ein bisschen befreiter reden. Aber das war alles in allem kein Erfolg. Und jetzt schlage ich nochmal die Brücke zum Parteitag. Das hörte man auch dort. Dass, wenn du mit den Leuten dort gesprochen hast, waren die alle so, na, weiß nicht, ob man das hätte machen sollen oder ob man das nochmal macht. Aber auch das hat alles Weidel dann am Ende tatsächlich relativ erfolgreich abgeräumt, weil sie hat ihre Rede damit angefangen zu sagen, also oder einer der ersten Sätze, Elon Musk, der streamt diesen Parteitag auf X, das sehen X Millionen Leute, das ist für uns total gut. Und damit hat sie direkt klargemacht am Anfang ihrer Rede, wir reden jetzt nicht mehr darüber, dass das vielleicht nicht so geschickt war, mein Gespräch mit ihm. Das ist einfach nur geil, weil wir so viel Aufmerksamkeit da bekommen und zack hat sie dieses Thema abgeräumt, weil es schon viel Kritik und auch etwas Missmut innerhalb der AfD gab, wie dieses Gespräch gelaufen ist.
Und nichtsdestotrotz war dieses Gespräch, glaube ich, auch für viele andere Parteien in Deutschland eine Demütigung. Allen voran, glaube ich, war es vor allem für Christian Lindner und die FDP eine Demütigung. Also wenn ich an diesen elendigen, jammerigen Ex-Post von Christian Lindner denken muss, wo er sagt, hier, sprich doch lieber mit uns, anstatt mit der AfD oder mit Weidel. Ich glaube, das zeigt einfach auch nochmal, das gibt natürlich auch der AfD nochmal deutlich mehr Selbstvertrauen und deutlich mehr Aufwind, dass tatsächlich eben dieser Mensch mit der AfD spricht. Und egal, was da inhaltlich gefallen ist, auch das wird der AfD nicht groß geschadet haben. Wie gesagt, dieser Aufreger mit Hitler sei Kommunist und so weiter und so fort, das ist dann auch schon wieder eher das, was, ja, ich sag mal, in unserer Bubble für Probleme sorgt und nicht so sehr in der Bubble der AfD, weil man natürlich so diesen Geschichtsrevisionismus wieder betreiben kann, wie problematisch diese Zeit war und dass das aber ja alles nicht immer so schlimm war und so weiter und so fort. Und es zeigt eben deutlich, dass auch noch was anderes passiert, weil der AfD ja auch von der deutschen Presse diese Russlandnähe immer wieder unterstellt wird und zack, jetzt sitzt sie da mit Elon Musk, der eben enger Berater des neuen US-amerikanischen Präsidenten ist. Und das zeigt eben nochmal was ganz anderes, dass es eben in Anführungsstrichen die deutsche Presse da eben auch gar nicht so sehr die Wahrheit gesagt hat, weil wenn man so pro-russisch wäre, warum sollte man sich dann eben mit dem neuen amerikanischen Präsident so positiv auseinandersetzen? Und solche Geschichten spielen da ja auch nochmal mit rein. Deswegen glaube ich, dass es, wie gesagt, vor allem eine Demütigung für die FDP, vielleicht auch noch für die Union war, dass man eben nicht mit denen spricht, sondern mit der AfD. Und dass eben die Inhalte, glaube ich, gar nicht so für die Wählerinnen und Wähler der AfD nicht so problematisch waren, wie wir das vielleicht sehen.
Ja, vor allem, wenn man ehrlich ist, war dieses Gespräch über lange, lange Strecken relativ unspektakulär und langweilig. Also sie haben dann sehr viel über erneuerbare Energien gesprochen, dann dieses ganze Gelaber über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gab die zwei, drei Punkte, ja, wo es wirklich an die Substanz dieser Meinungen ging, für die aber beide ja auch stehen. Wenn sie sagt, irgendwie, man würde nichts anderes mehr lernen als irgendwie gendern in den Schulen oder irgendwie Wokeism oder was auch immer. Und dann halt diese Hitler-Geschichte. Und das waren ja dann auch die wenigen Dinge, über die überhaupt geredet wurden in diesem Gespräch. Also alles in allem war das eigentlich über weite Strecken ein relativ unspektakuläres Gespräch. Also, aber da hat man zumindest schon während des Gesprächs, gemerkt, dass es in eher Unterstützerkreisen der AfD fast eine Enttäuschung darüber gab, dass es viel zu lasch war, also viel zu wenig so die Hottakes rausgeballert wurden, die man in ihrer Rede dann gehört hat beispielsweise. Und auch spannend, allerdings glaube ich, überhaupt nur für die Nerds hier, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, also das sorgt nicht dafür, dass das irgendwie die AfD weniger erfolgreich ist oder sie sich jetzt zerlegt, aber diese ganz rechten Sympathisanten der AfD, das sogenannte Vorfeld, so aus den neurechten Kreisen von Sezession, Kubitschek bis hin zu 1% und so, die waren tatsächlich sehr unzufrieden mit diesem Gespräch. Einerseits, weil sie im Vorfeld Elon Musk auch eher als so eine Art Globalisten sehen und Strippenzieher, wie ich gehört habe. Dann hat Elon Musk zum Beispiel Ende letzten Jahres auch innerhalb der USA dafür plädiert, dass man schon ausländische Fachkräfte bräuchte, was natürlich auch daran liegt, dass er sie wahrscheinlich selber braucht in seinen Firmen. Da hat er sich auch mit der ganzen Trump-Bubble angelegt, das wurde da hervorgekramt. Und die waren auch nicht damit einverstanden, dass sie sagt, Hitler war ein Kommunist, weil die sind ja da schon sehr, ich sag mal so, das ist ja deren Steckenpferd auch, ich sag mal so, diese historisch-philosophischen, ideengeschichtlichen Debatten zu führen. Und die sehen das natürlich nicht so, insbesondere wenn man ja einen doch auch positiven Bezug zur NS-Zeit propagieren will, dann kann man natürlich aus dieser Perspektive nicht damit einverstanden sein, wenn man die NS-Zeit plötzlich als diametral entgegengesetzt definiert. Das ist natürlich alles so ein bisschen Brainfuck, aber es ist aufgefallen, dass in diesem neurechten Vorfeld der AfD sehr viel Unzufriedenheit über das Gespräch von Musk und Weidel herrschte. Nichtsdestotrotz hat das nicht dafür gesorgt, dass das innerhalb der Partei für große Verwerfungen gesorgt hat.
Ja, und dann ist natürlich auch spannend, dass Kubitschek trotzdem beim Parteitag auftaucht, dass zeigt das ja nochmal mehr, dass da eben das nicht so viele Probleme bereitet hat. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass eben, das haben, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, der Peak waren knapp 200.000 Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich das Ganze angetan haben. Was ich finde, ich
meine, naja, zeitgleich, also insgesamt waren es, glaube ich, 2 Millionen.
Genau, ja, aber genau, zeitgleiche Zuhörer, das ist ja das, was so ein bisschen da mit reinfällt. Unten drunter waren auch immer wieder Kommentare, warum es keine deutsche Übersetzung gibt, was ich ganz spannend fand, dass da eben auch Leute dann tatsächlich Deutsche zugehört haben, die das aber nicht verfolgen konnten, weil es eben ja nicht deren Sprache war. Wahrscheinlich hätten die dann eher noch das Russisch gebraucht, das hätten sie vielleicht besser verstanden. Spaß beiseite. Was ich da noch spannend fand, ist tatsächlich so ein bisschen dann tatsächlich so das klassisch Politische. Da kann es aber auch einfach sein, dass sie falsche Begrifflichkeiten benutzt hat. Aber das war mir sehr, sehr stark aufgefallen. Sie hatte einmal davon gesprochen, dass Deutschland 1 billion euros, also dass sie auf jeden Fall falsche Zahlen bei der Steuer genannt hat. Also sie hat von 1 Billion gesprochen, die eben an Income Taxes, also Einkommenssteuer sind. Ich glaube aber, sie meinte halt, dass sie eben diese 1 Billion an Steuern insgesamt in Deutschland eingenommen werden. Und das ist auch ja so eine Kleinigkeit, wo vielleicht jemand anderes nachgefragt hätte, aber Musk hat das dann eben so hingenommen und hat gesagt, okay, ja, dann haben wir ja eine riesen Steuerverschwendung in Deutschland oder habt ihr eine riesen Steuerverschwendung da in Deutschland, wenn von dieser 1 Billion eben nichts übrig bleibt. Also 1 Billion jetzt der englische Begriff, nicht der deutsche. Ich habe gerade aber nur oder Trillion war es sogar, glaube ich, nicht Billion. Auf jeden Fall hat sie einfach eine falsche Zahl genannt. Das fand ich persönlich ganz spannend, weil sie eben dann scheinbar nicht weiß, welche Steuer wie viel Geld einbringt. Aber das ist ja auch jetzt nicht so relevant, weil die ganze Steuergeschichte im aktuellen Wahlkampf mehr untergeht, weil ja da überall Steuergeschenke herkommen sollen, wo gar kein Geld da ist. Aber das ist eine ganz andere Debatte. Mit Blick auf die Zeit, oder willst du noch was ergänzen?
Ich will noch was grundsätzlich ein kleines Anekdötchen ergänzen, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, ob was jetzt der AfD schadet oder nicht. Und ich glaube, die AfD hat gerade einen Höhenflug. Es läuft gerade gut für die AfD. Und der Parteitag ist sehr gut für die AfD, insbesondere für Alice Weidel gelaufen. Und Einigkeit ist immer gut im Wahlkampf, auch losgelöst von der AfD. Das ist immer wichtig für die Parteien. Ich glaube, es könnten noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die der AfD jetzt vielleicht ein bisschen noch die Party verhageln können. Und einer ist mal wieder unser Freund Maximilian Krah, der, wie man auf dem Parteitag auch gemerkt hat, wirklich mittlerweile so eine kleine Persona non grata ist bei der AfD. Also auf den haben die gerade wirklich keinen Bock. Der war auch nicht da, also zumindest habe ich ihn nicht gesehen und ich habe mit niemandem gesprochen, der ihn gesehen hat. Der nämlich jetzt, das hat er vor 3 Tagen, saß er bei Jürgen Elsässer in Falkensee auf dem Sofa und da haben sie beide stolz verkündet, dass sie jetzt nach Rumänien fahren, um Andrew Tate zu treffen, den umstrittenen Influencer. Und das Bemerkenswerte daran, Kritik dazu, zu dieser Idee, zu Andrew Tate zu fahren, kam von niemandem geringeren als Frank Franz von Die Heimat, NPD. Und selbst der Typ hat gesagt, sag mal, hast du gar keinen moralischen Kompass mehr, zu Andrew Tate zu fahren? Wirklich bemerkenswert. Und ich glaube, solche Spielereien, da muss die AfD dann doch aufpassen, dass man es mit sowas nicht übertreibt. Ich finde es halt spannend, weil am Ende diese, ich nenne es jetzt mal Ideologie von Maximilian Krah und Andrew Tate, die ist sich relativ ähnlich, wenn man das mal so genau beobachtet. Weißt du, dieses ganze Männlichkeitsgehabe und all das und dann auch dieses Islam-Appeasement von Maximilian Krah passt eigentlich auch ganz gut zu Andrew Tate. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Andrew Tate hat jetzt vor Jahren auch schon gesagt, er sei zum Islam konvertiert und der Islam sei die Antwort auf die Probleme der westlichen Welt. Und Krah sieht ja das teilweise so ein bisschen ähnlich, dass er im Islam oder so im konservativen Islam so eine Art heimlichen Verbündeten sieht gegen diese verweichlichten, woken Universalisten. Und ich glaube, da muss die AfD ein bisschen aufpassen, dass es da nicht zu Verwirrungen kommt, wo man dann eigentlich am Ende steht. So als kleiner Funfact.
Ich meine, muss ja auch nochmal dazu sagen, das ist ja auch immer so ein bisschen dieser falsche Duktus, der da aufgemacht wird, dass die AfD islamfeindlich wäre. Das ist sie ja gar nicht so sehr. Sondern es geht ja, das ist ja wieder dieser Aspekt, über den wir auch schon mal gesprochen haben, dieser ganze Ethnopluralismus-Aspekt. Der AfD ist, glaube ich, der Islam erstmal relativ egal. Hauptsache, er findet nicht hier in Deutschland statt. Das ist so ein bisschen das, was man da, glaube ich, nicht vergessen darf. Und das ist eben auch so ein bisschen das, was, glaube ich, dann ja da in diese Richtung führen kann. Das ist aber eben genau das, was ich dann vorhin schon mal angesprochen habe, diese Problematik, die eben aus diesem Linksautoritären rübergeschwappt ist, dass eben diese linke Bubble lange Zeit versucht hat, eben auch berechtigte Kritik, die es am Islam eben gibt, mundtot zu machen oder klein zu halten oder gleich eben mit diesem Rassismusvorwurf zu belegen. Das hat meiner Meinung nach auch mit dazu beigetragen, dass die AfD eben da nochmal stärker geworden ist, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber der AfD ging es eben, glaube ich, nie darum, dass sie groß Probleme mit dem Islam hat, sondern gesagt, nur die Probleme hier in Deutschland mit dem Islam sieht. Also dieser ganze abendländische, morgenländische Blabla, das ist, glaube ich, so ein bisschen mehr der Aspekt, der damit mit reinfällt.
Ich glaube halt, dass es eben geteilt ist innerhalb der AfD, diese Position. Ich glaube, es gibt schon die islamkritischen und islamfeindlichen Stimmen innerhalb der AfD und deswegen meine ich auch, dass es ihnen eben schaden kann, wenn hier was aufbricht, dass das dann irgendwie zeigt, dass es da eigentlich widersprüchliche Positionen innerhalb der AfD gibt, wie man sich eigentlich dazu positioniert.
Ja, das kann am Ende natürlich sein, aber ich glaube, das ist eben nicht der Hauptpunkt, sondern es geht, wie gesagt, diese Remigrationsdebatte zeigt es ja auch nochmal relativ deutlich, dass eben der Islam an sich gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht, wenngleich natürlich auch Alice Weidel schon vor Jahren mal bestimmte Aspekte genannt hat oder diese Aspekte von, ich zitiere mal aus der Zeit, da sagt die Zeit, nee, die Welt war es sogar, hat 2017 eine Mail veröffentlicht, die mutmaßlich von Alice Weidel stammt, wo sie eben von kulturfremden Völkern wie Arabern, Sinti und Roma, also dass Deutschland eben von kulturfremden Völkern überschwemmt werde und dann eben, dass sie da von Kopftuchmädchen und alimentierten Messermännern spricht. Das ist ja wieder so dieses Klassische. Also man muss sagen, müsstest du besser wissen als ich jetzt, also ich kann ja nur diesen Zeitartikel zitieren, es gab.
Sie hat selber behauptet übrigens, nur der Vollständigkeit halber, dass diese Mail irgendwie nicht von ihr stammt.
Genau, das, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, aber unter Eidesstatt wollte sie das dann doch wieder nicht aussagen. Also es ist nicht ganz klar, ob es jetzt wirklich von ihr ist oder nicht. Sie hätte unter Eid aussagen können, was dann belegt hätte, dass definitiv nicht von ihr ist, wollte sie nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, das zeigt natürlich schon mal so ein bisschen, wo es bei ihr auch vor Jahren dann mutmaßlich schon hingegangen ist, aber eben immer mit Bezug darauf, dass hier dieser kulturelle Aspekt mit reinkommt und dass es eben die Frage ist, was will man dahinter wirklich? Natürlich kann sowas aufbrechen, solche Konflikte können aufbrechen, aber ich glaube, sie sind aktuell nicht entscheidend und eben, weil du es gesagt hast, die schwimmen gerade auf so einer Welle des Erfolgs und da wird, glaube ich, auch jetzt schon darauf geachtet, dass man da zumindest mal bis zur Bundestagswahl erstmal einer Meinung bleibt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Entscheidende. Und das ist dann, glaube ich, auch der Punkt, wo du recht haben wirst mit dem Opportunismus. Man hat es geschafft, die Partei auf eine Linie zu bringen, bezogen auf die Jugendorganisation. Und ich denke mal, bis zur Bundestagswahl und wahrscheinlich auch darüber hinaus, solange man erfolgreich ist, wird es da auch keine parteiinternen oder keine großen parteiinternen Konflikte mehr geben, wie sie es noch vor 1, 2, 3, 4 Jahren gegeben hat. Und jetzt vielleicht zum Abschluss würde ich gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die natürlich auch gerade wieder aufgeploppt ist, zurück nach Deutschland, zurück in die bundesdeutsche Debatte über die Kanzlerduelle. Denn das finde ich tatsächlich eine spannende Debatte und würde jetzt gern von dir wissen, also man muss ja dazu sagen, es gibt mindestens zwei Duelle, eins im öffentlich-rechtlichen, eins im privaten Fernsehen. Und mein letzter Stand ist, dass gerade bei den öffentlich-rechtlichen ja so geplant wurde, dass Olaf Scholz gegen Friedrich Merz antreten soll und Alice Weidel gegen Robert Habeck. Das halte ich persönlich tatsächlich auch für problematisch, aber das ist so ein Aspekt, der damit reinfällt. Gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen halte ich es für problematisch. Die Privaten können ja machen, was sie wollen, das ist ja ihr gutes Recht, aber bei den Öffentlich-Rechtlichen finde ich es schwierig, da auf dieses Doppelduell zu setzen zwischen CDU und SPD, wobei die SPD ja nicht mal zweitstärkste Kraft ist. Also das ist natürlich so ein Problem und das sehe ich auch dann wieder mehr als ein Punkt für die AfD, dass sie eben zu so einem Gespräch mit Scholz und Merz nicht eingeladen wird.
Nur ganz kurz, also wir, WeltTV, kurz vor der Wahl, wir werden das letzte TV-Duell ausrichten zwischen Scholz und Merz, by the way. Zwischen den beiden, nur den beiden. Kann man dann angucken, der Vollständigkeit halber. Es gab jetzt ja auch schon bei uns ein Duell zwischen Söder und Klingbeil und zwischen Kubicki und Katrin Göring-Eckert. Aber das ist natürlich nicht das, was du meinst. Zu deiner Frage, das ist eine verfahrene Debatte. Ich glaube vorab, da ist glaube ich auch bei den Öffentlich-Rechtlichen der Tropf noch nicht gelutscht. Also ich glaube, das ist noch nicht final entschieden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ja, der Plan war Scholz gegen Merz und Habeck gegen Weidel. Das ist natürlich Bullshit. Also das muss man so sagen. Ich verstehe trotzdem alle Akteure, ehrlich gesagt. Ich verstehe auch die Öffentlich-Rechtlichen, dass man irgendwie dieses, man will ein Duell, das ist für den Zuschauer besser, das ist spannender, das ist nicht so, ja, dann stehen da vier Leute, das will auch keiner sehen, so, ne? Das ist ja auch aus so einer Zuschauerperspektive, es sind Duelle einfach cooler. Und irgendwie hatte man schon das Gefühl, es ist halt Scholz, der ist der aktuelle Bundeskanzler, der Regierende und sein aussichtsreichster Herausforderer ist nun mal Friedrich Merz. Ja, kann man ja so argumentieren. Nur ist es natürlich klar, dass dann alle auf die Barrikaden gehen. Deswegen kann ich sie auch verstehen. Natürlich kann ich sogar die AfD verstehen, die sagt so, hä, wollt ihr uns verarschen? Also, wieso sollen wir denn jetzt mit den Grünen machen? Dann kann ich natürlich auch Robert Habeck verstehen, der sagt so, nee, ich habe eh keinen Bock mit der AfD zu reden. Also, und die einzigen, die natürlich darauf Bock haben, sind natürlich die SPD und die CDU, weil sie das natürlich auch aufwertet, ne? Also die SPD wird dadurch ja auch massiv aufgewertet. Also aber aus so einer, ich nenne es ja fast schon demokratietheoretischen Perspektive, geht es natürlich so nicht. Da müsstest du eigentlich jetzt so gerade, wie es läuft, sagen, es muss ein Viererduell sein. Die müssen da zu viert stehen. Punkt.
Ja, das ist das, was ich genauso sehe. Wie gesagt, gilt für die Öffentlich-Rechtlichen. Was bei den Privaten passiert, ist Sache der Privaten. Das ist ja, deswegen sind sie privat. Aber die Öffentlich-Rechtlichen haben eben einen ganz anderen Anspruch und eine ganz andere Grundlage, auf der sie arbeiten müssen. Und deswegen finde ich es da wirklich problematisch. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was ich in den letzten Monaten ja auch immer schon mal wieder gesagt habe. Dieses Problem bei den Öffentlich-Rechtlichen, wie sie vorgehen wollen, dass sie eben in Anführungsstrichen, und das ist ein bisschen mein Gefühl, also natürlich die Logik, die du jetzt beschrieben hast, ist vollkommen richtig, kann ich auch nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, auch wieder was damit reinspielt, ist immer so ein bisschen dieser Hinteraspekt. Man versucht in Anführungsstrichen natürlich auch damit, dass man Weidel gegen Habeck antreten lässt, die AfD künstlich klein zu halten. Und das ist, glaube ich, ein Problem, vor dem die Öffentlich-Rechtlichen mal wieder stehen, weil sie natürlich vorrangig kritisch über die AfD berichtet haben, über die letzten Jahre hinweg. Also wir haben auch von diesem Aktivismus, von gewissen Jugendprogrammen immer mal wieder gesprochen, wie dann die Auseinandersetzung mit der AfD funktioniert. Und das führt natürlich genau in die falsche Richtung. Und ich glaube, dass das auch wieder mehr dazu führen wird, wenn es wirklich so laufen sollte. Ich meine, die AfD hat, glaube ich, überlegt, dagegen zu klagen, was ihr auch zusteht und was jetzt auch ich nicht für die schlimmste Sache halte, weil tatsächlich dann das Gericht entscheiden würde, was ist jetzt genau der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Und meine Vermutung ist, dass das Gericht sagt, okay, wenn es nicht so spannend ist, weil es geht ja bei den Öffentlich-Rechtlichen jetzt nicht vorrangig um Spannung, sondern darum, dass alle entscheidenden Kandidaten, die Aussicht hätten, das sind im Endeffekt, wenn man es wirklich genau nimmt, dann haben ja eigentlich genau zwei Kandidaten beziehungsweise ein Kandidat wirklich einen Anspruch darauf. Und das sind Parteien, die über 20% sind. Das wären im Endeffekt CDU und AfD. Muss man dann oder könnte man dann auch so argumentieren. Auf der anderen Seite haben vier Parteien den Kanzlerkandidaten ausgegeben. Deswegen sollte man dann auch die vier zusammen machen. Das ist in meinen Augen der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen und nicht der Auftrag von, ja, keine Ahnung, Privaten. Die Privaten können es entscheiden, wie sie wollen.
So, man kann dazu auch abschließend noch sagen, vielleicht sollte man auch nicht jeden Trend aus den USA übernehmen, weil ein TV-Duell in einem Zwei-Parteien-System deutlich mehr Sinn macht als ein TV-Duell in einem Mehrparteien-System wie in Deutschland. Aber es war natürlich damals, als es das erste Mal eingeführt, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass sie das überhaupt machen, war da natürlich die Idee, diese aufmerksamkeitsgenerierenden Duelle zu imitieren aus den USA. Aber es funktioniert halt in der Form nicht, was man jetzt sieht. Also das hat dann kurzzeitig funktioniert wegen dieser, wie sagt man nochmal, Volksparteien, die da die CDU und die SPD waren. Ja, und seitdem das nicht mehr so ist, ist dieses Modell halt vielleicht für Deutschland einfach nichts.
Man muss eigentlich ja, wenn man es ganz genau nimmt, muss man ja sowieso sagen, der Kanzler wird ja oder die Kanzlerin wird ja sowieso nicht direkt gewählt, sondern wird ja indirekt vom Bundestag gewählt, hat also mit der reinen Wahl nichts zu tun, sondern wir wählen ja das Parlament. Das vergisst man auch immer so ein bisschen. Man vergisst es nicht, aber es gibt ja doch dann immer auch wieder Debatten, die dazu führen. Also diese Kandidaten, die werden ja überhaupt nicht von der Bevölkerung zum Kanzler gewählt. Das ist halt immer was man komplett vergisst. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der damit reinfällt. Deswegen, das sind die Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien, ja, aber es sind im Endeffekt hier keine direkt gewählten Kanzler. Das ist ja auch der große Unterschied.
Ja, vielleicht sollte man einfach die Parteivorsitzenden dahinstellen. Ich meine, das ist manchmal das Gleiche, aber nicht überall.
Ja, bei den Grünen nicht und bei der SPD auch nicht. Boah, willst du da so eine Saskia Esken?
CDU und AfD wären es dieselben.
Ja, und dann müsste man aber auch wieder Markus Söder noch mit dabei haben. Das ist dann ja auch wieder. Und dann fängt er auch wieder an zu quatschen. Dann hätten wir, glaube ich, eine sehr große Runde. Und dann ist ja auch die Frage, nimmt man das BSW noch dazu, nimmt man FDP noch dazu und so weiter und so fort. Also ich glaube, so ein Vierer-Duell, ich könnte mir das schon vorstellen, dass es Sinn macht. Gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, wie man es bei den kleineren macht, ist dann, oder was heißt bei den kleineren, bei den privaten macht, ist eine andere Sache. Aber gerade die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich da meiner Meinung nach schon ihrem Bildungs- und Informationsauftrag auch unterordnen und sollten eben alle vier parallel machen. Auch wenn es halt nicht so spannend sein mag. Darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, und das ist ja auch nochmal das Entscheidende, eigentlich sollen ja Themen überzeugen und nicht die Personen. Das ist ja das, womit die SPD gerade auch so ein bisschen argumentiert, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren, sondern es ist schon ein deutlich persönlicherer oder personalisierterer Wahlkampf, als er das früher war und dass die Themen erstmal gar nicht so, natürlich sind die Themen wichtig, aber ich glaube, es geht hier auch mehr um im Nachgang um eine Personenwahl. Auch vor dem Hintergrund, dass natürlich die Wahlrechtsreform dazu geführt hat, dass bestimmte Aspekte bei dieser Bundestagswahl anders sind, als sie das bei vergangenen waren. Weil ja nicht jeder Direktkandidat unbedingt ins Parlament ziehen muss. Deswegen glaube ich, dass gerade auch die Direktkandidaten in Teilen populistischeren Wahlkampf führen werden. Aber da kommen wir jetzt auf eine ganz andere Ebene. Deswegen, ich wäre für so ein Vierer-Duell, weil es, glaube ich, ja, einfach die sinnvollste Maßnahme ist, auch der AfD Wind aus den Segeln zu nehmen und eben dafür zu sorgen, dass alle einfach gleich behandelt werden.
So, das ist dein Schlusswort.
Korrekt.
Weil sonst kommen wir ja jetzt hier noch in die Tiefen der Demokratietheorie oder was auch immer du da gerade so lamentiert hast. Ja, in diesem Sinne, schön war's. Wie immer, folgt uns bei Instagram und gebt uns eine gute Bewertung auf der einschlägigen Plattform, auf der ihr uns hört. Ja, ciao und bring them home.
Ja, auch von mir, auf Wiedersehen, liken und so weiter, guten Kommentar abgeben und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Tschüssi.